Gut, warten wir mal, bis die Technik soweit ist. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit, da ist er ja schon, super, vielen Dank, mal kurz mit hineinnehmen, bevor ich loslege mit der Predigt. Ihr wisst ja, wir sind Mitarbeiter der Kontaktmission, schon seit fast 30 Jahren mittlerweile, waren ja davon lange im Ausland gewesen als Missionare. Und einmal im Jahr treffen wir uns als Mitarbeiter und das war eben in der Karwoche, also bis von praktisch von Sonntag, Palmsonntag bis Gründonnerstag waren wir dann zusammen. Diesmal in Monbachtal, in Bad Liebenzell, in den Gästehäusern der Liebenzeller Mission. Wunderbares Gelände, wer schon mal da war. Und ich finde es eigentlich jedes Jahr wieder richtig schön. Wir waren davor immer in Friholzheim vom Christusbund in dem Gästehaus. Das wurde zu klein, weil die Kontaktmission wächst und wächst und wächst. Wir haben fast 500 Mitarbeiter mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut. Und was mir am meisten gefällt an diesen Tagen ist, dass wir eigentlich aus der ganzen Welt Berichte hören, was Jesus tut, was Gott tut. Weil mir geht es oft so, ja, ich habe so einen kleinen Blick. Ich sehe Schweinfurt, ich sehe Hassfurt. Puh. Und das war's. Und dann kommst du auf so eine Tagung und da kommen dann Mitarbeiter aus der ganzen Welt und die erzählen, was Gott in der ganzen Welt tut. Und das schafft Raum für meinen Blick auf das, was Jesus tut. Und das ermutigt total. Es ist ein Sprachenchaos, aber es ist schön, einfach toll dabei gewesen zu sein. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr, aber gut, es dauert ja noch ein wenig. Ein Thema, um das es heute Morgen gehen soll, beschäftigt mich eigentlich schon jahrelang und das ist das Thema die Güte Gottes. Gottes Güte. Wir haben ja schon ein bisschen gehört heute Morgen und ich habe mir die Frage gestellt, ist Gott wirklich gut? Und ich will es noch ein bisschen herausfordernder formulieren. Ist Gott denn immer gut? Warum gibt es so viele Krisen auf dieser Welt? Warum passieren so viele Katastrophen, wenn Gott doch gut ist? Warum lässt Gott auch in meinem Leben als Christ, als sein Nachfolger, manchmal schwierige Sachen zu, wenn er doch gut ist? Warum erhört denn Gott meine Gebete nicht immer sofort, wenn ich darum bete? Ja, da gibt es einen Fachbegriff für, der heißt Theodizee, könnt ihr wieder vergessen, ist nicht so wichtig. Und Theodizee, dieser Begriff beschreibt den Versuch, die Güte Gottes, die Allmacht Gottes angesichts des Leides und des Bösen in der Welt zu rechtfertigen. Also Gott ist gut, auch wenn ganz viel Negatives und Schwieriges und Böses in der Welt geschieht. Die Güte Gottes ist nicht etwas, das Gott hat, das ein Teil von ihm ist, sondern Gott ist die Güte. Gott ist in Person gut. Gott ist nicht böse, Gott ist nicht zynisch. Gott ist nicht gemein, sondern Gott ist durch und durch gut. Und wenn wir diese Eigenschaft verstehen, dann ändert sich mein Bild, das ich von Gott habe. Und für mich ist das, habe ich von Kindesbeinen an, so bin ich aufgewachsen, für mich gibt es da keinen Zweifel. Gott ist gut und zwar immer. Es gibt nichts, was schlecht ist an Gott. Er ist durch und durch gut. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Moment. Halt die Frage in deinem Kopf, werde ich noch drauf eingehen. Ich habe drei kurze Texte für heute Morgen, die genau das beschreiben. Psalm 119, Vers 68, ich lese es mal vor aus der Hoffnung für alle, da steht, Gott, du bist gut, dir verdanke ich so viel. Und Luther übersetzt, du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Gebote. Psalm 34, Vers 9, den kennen wir wahrscheinlich alle, schmecket und sehet, wie freundlich oder wie gut der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Und Psalm 23, 6, der Psalm, der wahrscheinlich am meisten bekannt ist auf der ganzen Welt, der Herr ist mein Hirte, da heißt es im Vers 6, deine Güte, deine Liebe begleiten mich Tag für Tag, in deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Drei Texte, es gibt noch viel, viel mehr Texte, die über diese Güte Gottes als eine Wesenseigenschaft Gottes sprechen. Das hebräische Wort für gut ist Tov. Ja, es war toll, wir waren ja lange in Belgien gewesen und da gibt es auch das Wort Toff, nur mit F geschrieben hinten. Und das bedeutet genau das. Gut, super, toll, herrlich, wunderbar. Das ist so die Übersetzung des Wortes Toff. Und das kommt eben aus dem Hebräischen. Und das bedeutet, ich habe es mal hier aufgeschrieben, gut, schön, förderlich, wohltuend, lebensspendend, freundlich, gütig. Immer wenn im Alten Testament das Wort Toff steht, wird diese Wesenseigenschaft Gottes hier beschrieben. Und es erscheint ungefähr 700 Mal, über 700 Mal im Alten Testament. Und da gibt es einige Beispiele, ich habe hier mal drei aufgeschrieben. Zum Beispiel 1. Mose 1, ganz am Anfang der Schöpfung. Gott hat alles erschaffen. Und was hat er am Ende gesagt? Und siehe, es war Toff, steht da. Es war sehr gut. Es war fantastisch. Psalm 34, 9 habe ich schon vorgelesen. Sehet und schmecket oder schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Und Psalm 145, 9 steht, der Herr ist Toff. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Das heißt, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott Toff ist, dass er gut ist, dann bedeutet das, Gott selber in Person, er ist die Quelle von allem, das dem Leben dient, das heilt, das aufbaut, das segnet, das schön ist. Alles kommt von Gott. Und seine Güte, die ist schöpferisch, denk an die Schöpfung, sie ist aktiv und sie spendet Leben. Das mal so als kurze Hinführung, als Einleitung zu dem Thema die Güte Gottes. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir im 2. Buch Mose, also das zweite Buch in der Bibel, in Kapitel 32, eigentlich ein Kapitel, wo wir nur als Christ den Kopf schütteln können, oder? Das goldene Kalb. Kennt ja bestimmt die Geschichte oder einige von euch. Und in diesem Kapitel beschreibt der Schreiber Mose eben eigentlich einen der schwersten geistlichen Abstürze, die das Volk Israel erlebt hat. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht. Was war passiert? 2. Mose 32. Mose war ja der Vermittler zwischen Gott und dem Volk. Und Mose ist immer den Berg rauf, hat mit Gott gesprochen, den Berg runter, hat es weitergegeben ans Volk, wieder den Berg rauf, hat wieder mit Gott gesprochen, wieder den Berg runter und das hat er ein paar Mal gemacht. Also er war recht fit, glaube ich, in seinem Alter. Ne? Und dann geht Mose wieder den Berg rauf, er ist in der Gegenwart Gottes und es dauert und es dauert. Und es dauert und das Volk schaut immer, wo bleibt denn Mose, wo bleibt denn Mose? Und es dauert. Und es dauert. Mose kam nicht zurück und das Volk wurde ungeduldig, lesen wir in 2. Mose 32. Und ihre Ungeduld mündete darin, dass sie den Bruder von Moses, wer war das nochmal? Aaron, genau, der Bruder von Moses, dass sie den Aaron aufforderten. Aaron, der Mose, wahrscheinlich kommt er gar nicht mehr zurück. Vielleicht ist er gestorben, wahrscheinlich ist er gestorben. Lass uns doch Götzenbilder machen. Wer weiß, 2. Mose 32, Vers 1, wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Und in dem Moment kehrte das Volk sich von Gott ab, mit dem sie so viel erlebt hatten. Sie kehrten Gott den Rücken zu und sie machten sich ein goldenes Kalb als Gottes Ersatz. Und dann steht da in 2. Mose 32, Vers 4b. Als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Sie kannten den allmächtigen Gott. Und dann dauert es ein bisschen, bis der Mose von dem Berg runterkommt. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich da ein eigenes goldenes Kalb zu machen und es anzubeten und Gott an die Seite zu schieben. Traurig. Und dann kommt menschlich, aber trotzdem traurig. Und irgendwann kommt Mose dann doch den Berg herunterspaziert, oder spaziert wahrscheinlich nicht, aber voller Zorn, voller Ärger, voller Wut, voller Unverständnis. Und er verkündigt Gottes Zorn und Gericht in Kapitel 33 dann. Und in Kapitel 33 geht es dann darum, und dann spanne ich den Bogen zur Güte Gottes, in Kapitel 33, also ein Kapitel nach diesem goldenen Kalb, Vers 3, steht dann, ja, zieht nur in das Land, in dem es selbst, sagt Gott, zieht nur in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich aber, sagt Gott, werde nicht mitkommen, weil ihr so ein halsstarriges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Und als ich das gelesen habe, wieder neu, dachte ich, puh, das goldene Kalb als solches war schon schlimm genug, oder? Kann es noch schlimmer werden? Ja, hier schon. Warum? Weil Gott sich abwendet vom Volk. Das, was das Volk gemacht hat, war schlimm genug, war eine Katastrophe, ein geistlicher Absturz. Aber jetzt wird es noch schlimmer, denn Gott will seinem Volk seine Gegenwart entziehen. Und das ist für mich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Mose erkannte das, wenn wir das Kapitel lesen würden jetzt, und sagte, wenn Gottes Gegenwart fehlt, dann ist alles verloren. Wenn Gottes Gegenwart fehlt, dann ist alles verloren. Und da muss ich an einen anderen Bibeltext denken, Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Das ist genau das gleiche Prinzip. Mose, er war sich dessen bewusst, wenn Gottes Gegenwart fehlt, dann ist alles verloren. Und deshalb trat Mose in Kapitel 33 in die Fürbitte ein. Und er betet zu Gott und er bittet Gott, Gott bitte, bleib bei uns, geh mit uns, vergib uns. Reinige uns. Und wenn wir jetzt dieses Gespräch oder dieses Gebet von Mose anschauen, Kapitel 33, Vers 11, da steht, sie sprachen, Mose und Gott, sie sprachen wie Freunde miteinander. Boah, musst du dir mal vorstellen. Der allmächtige Gott spricht mit Mose wie mit einem Freund. In Vers 12, ja, ein Vers weiter, steht, Gott kannte Mose beim Namen. Auch wunderbar, oder? Gott und Mose, die kannten sich. Und Gott wusste genau, mit wem er da zu tun hatte. Wunderbar. Und dann kommt die Bitte, Mose. Er bittet Gott, lass mich deine Pläne wissen. Sag mir, was du vorhast. Und dann mündet sein Gebet in dieser starken Aussage in Vers 15. Wenn du nicht mitgehst, Gott, dann schick uns nicht von dir fort. Mose wusste, wenn Gott nicht mit uns geht, dann ist es besser, jetzt hier zu bleiben, anstatt ohne Gott weiterzuziehen. Und dann dachte ich so, Verheißungen ohne Gottes Gegenwart sind wertlos. Land ohne Gott ist kein Segen. Erfolg ohne Beziehung ist ein Verlust. Und die Gegenwart Gottes ist wichtiger als jedes Ziel. Ohne Gott sind wir verloren. Ohne Gott geht gar nichts. Und dann antwortet Gott auf dieses Gebet des Mose und er sagt in Vers 14, ich selbst will mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Das heißt, Gott ändert seine Meinung, seinen ursprünglichen Plan aufgrund der Fürbitte des Moses in Vers 14. Ich will selbst mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Und dann kommt ein fantastischer Vers, Vers 18, 2. Mose 33, 18. Mose betet, er bittet Gott, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Zeige mir deine Herrlichkeit. Und das ist eigentlich der Höhepunkt dieses Kapitels 33. Lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und ich weiß nicht, was ihr alles von dem Mose wisst. Moses hat ja schon einiges erlebt mit Gott, ne, vorher. Er ist Gott begegnet in dem brennenden Dornbusch. Hat das einer von euch schon mal erlebt? Keiner, ja? Gibt es bei uns nicht, ja? Wenn Gott es will, schon. Ja, Moses ist Gott in dem brennenden Dornbusch begegnet. Moses hat die Plagen erlebt. Moses hat den Durchzug durchs Meer erlebt. Moses hat erlebt, wie Gott sie versorgt durch das himmlische Manna, durch Essen in Überfluss. Moses hat so viel von Gott schon mitbekommen. Er war auf dem Berg in der Anwesenheit Gottes. Und jetzt sagt er oder bittet er, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und dann kommt die Antwort Gottes auf diese Bitte in Vers 19. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Güte. Gott antwortet, sagt, meine Herrlichkeit ist meine Güte. Du willst meine Herrlichkeit sehen? Schau auf meine Güte. Und das ist eine Schlüsselstelle für das Gottesbild in der gesamten Bibel. Gott sagt dir eigentlich, ich will all meine Güte vor dir vorübergehen lassen. Und hier geschieht eigentlich etwas Umwerfendes. Moses bittet um Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, was er erwartet hat. Vielleicht ein großes Wunder oder ein großes Tamtam, ich weiß es nicht. Steht hier nicht. Aber er bittet Gott um, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was macht Gott? Er zeigt ihm seine Güte. Und für mich bedeutet das, Gottes Herrlichkeit ist nicht zuerst Macht, Getöse oder sonst was, sondern das Zentrum seiner Herrlichkeit ist seine Güte. Gott ist gut. Gott meint es gut. Gott handelt gut an dir und an mir. Gott ist gut in seinem Wesen, selbst dann, wenn ich seine Wege nicht immer verstehe. Trotzdem ist Gott gut. Und es gibt ein Missverständnis auch unter Christen, und das Missverständnis ist, viele Menschen denken, auch Christen, wenn Gott doch wirklich gut ist in seinem Wesen, dann muss es doch in meinem Leben immer glatt laufen. Habe ich schon gehört, solche Aussagen, du vielleicht auch. Aber Gottes Güte ist eben nicht gleichzusetzen mit einem schmerzfreien Leben. Gottes Güte heißt, was auch immer er tut, es dient zu meinem oder zu unserem Heil. Was auch immer er zulässt, er bleibt gut in seiner Natur. Ich kann mich erinnern, 26.09.1987, weiß keiner von euch, was da passiert ist, 26.09.1987 ist meine Mutter verstorben. Ich war damals 16 und es war ganz unerwartet. Ich weiß noch, bei uns war es Tradition zu Hause, Samstagnachmittag haben wir die Bundesliga-Konferenz im Radio angehört. Ja? Also ihr wisst ja, ich bin Fußballfan. Und bei uns daheim war Fußball, Samstagnachmittag, das war Ritual, Bundesliga-Konferenz. Und mein Lieblingsverein, Borussia Mönchengladbach, hat damals gegen Hamburg gespielt. Ich weiß es noch, 40 Jahre ist es her. Das ging unentschieden aus. Und irgendwann während der Bundesliga-Konferenz klingelt das Telefon und das Krankenhaus ist dran und hat uns die Nachricht überbracht. Das war ein Wendepunkt für uns als Familie, weil es ganz unerwartet kam. Ich habe ja noch 3 ältere Brüder. Und trotzdem kann ich sagen, vor allem wenn ich an meinen Vater denke, wir haben nie an der Güte Gottes gezweifelt. Nie. Wir sind am anderen Tag, Samstagnachmittag war das, Sonntagmorgen war beim Gottesdienst und wir haben nie an Gottes Güte gezweifelt. Und viele von euch könnten jetzt Beispiele erzählen, die schwierig waren im Leben oder vielleicht sogar gerade sind. Dann will ich dir sagen, zweifle nicht an Gottes Güte. Er ist und bleibt gut in seinem Wesen. Und er ist da, auch wenn wir es vielleicht nicht immer fühlen. Psalm 34, 9 sagt, schmecket und sehet. Schau hin, Gott ist gut. Und David hat diesen Psalm nicht irgendwo geschrieben, auf Teneriffa, wo er in der Sonne gelegen hat, 30 Grad, alles wunderbar, Cocktail in der Hand. Nee, David hat diesen Psalm geschrieben, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, als er auf der Flucht war. Als er mitten im Chaos seines Lebens war, hat er gesagt und hat ein Statement gebracht, Gott ist gut. Und Gottes Güte ist keine Theorie, keine Aussage, die man so lockerflockig hier bringt, sondern sie ist jeden Tag erfahrbar. Gott ist gut in seiner Vergebung. Gott ist gut in seinem Trost. Gott ist gut in der Versorgung, die er uns schenkt, jeden Tag neu. Gott ist gut, weil er da ist, weil er nah ist, weil er erfahrbar ist. Gott ist gut in seiner Geduld und Gott ist gut in seiner Treue. Gott ist gut, Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es noch zig Beispiele, die wir nennen könnten. Gott ist gut. Und die Güte Gottes, sie leitet uns zur Umkehr. In Römer 2, Vers 4 steht, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Das ist keine Drohung, da brauchen wir keine Angst vor zu haben, sondern Gottes Güte führt Menschen hin zu Gott. Weil Gott gut ist, können wir Gott erfahren in unserem Leben. Oder Psalm 119, 68, du bist gütig und freundlich, lehre mich deine Gebote. Wenn wir Gottes Güte in unserem Leben erleben, dann verändert sich unser Herz. Dann geschieht was mit unserem Herz. Dann verlangen wir auf einmal nach Gottes Geboten. Das, was vorher total gaga war, wird auf einmal Realität in meinem Leben. Ich will mich an Gottes Gebote halten. Um Psalm 23 haben wir auch schon gelesen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und auch hier wieder das hebräische Wort für folgen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, bedeutet eigentlich jagen, hinterherlaufen, verfolgen. Das heißt, Gottes Güte, sie verfolgt mich. Und wir singen ja das Lied, ne? Wie geht's? Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach, ne? Goodness of God. Genau das ist das Wort, was hier steht. Gottes Güte, sie rennt mir nach, sie lässt mich nicht los. Und selbst wenn ich mich von Gott entferne, seine Güte gibt mich nicht auf. Es gibt Gründe, warum wir manchmal Gottes Güte nicht in unserem Leben erleben. Oder warum wir meinen, wo ist Gott denn überhaupt? Warum greift er nicht ein? 3 Gründe will ich nennen. Einmal, mir passiert es manchmal so, dass ich mehr auf die Umstände schaue als auf Gott. Und sobald ich mich auf die Umstände fokussiere und schaue, dann werden die Umstände riesig und Gott wird kleiner. In meinem Denken, ne? Und denke, da müssen wir aufpassen, denn sobald wir das machen, sind wir eigentlich verloren. Jetzt, ich sag mal so, ne, plakativ. Sondern wir müssen immer, dürfen immer Gott vor Augen halten und die Umstände anschauen mit Gottes Augen, mit seiner Brille. Und wenn wir es andersrum machen, dann verlieren wir manchmal die Güte Gottes aus dem Auge. Zweites Hindernis ist, dass wir uns ganz oft vergleichen mit anderen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, das Gras beim Nachbarn ist immer besser, ne? Ist immer grüner, der hat immer weniger Unkraut, alles Mögliche. Ne? Und so ist es auch in der Gemeinde. Ja, der andere in der Gemeinde, der wird gesegnet. Und warum hört Gott mein Gebet nicht? Ja? Wir vergleichen uns manchmal mit anderen. Und vergleichen, habe ich irgendwo gelesen, ist der Feind der Dankbarkeit. Denn wenn wir, fand ich einen guten Satz, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Vergleichen ist der Feind der Dankbarkeit. Denn wenn ich mich vergleiche mit meinem Bruder oder meiner Schwester, dann werde ich eigentlich unzufrieden, weil der andere hat, geht es immer besser, ne? Oder meistens. Und ein drittes Hindernis, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist, wir haben falsche Erwartungen. Manchmal erwarten wir von Gott, dass Gott eben meine Pläne oder unsere Pläne segnet, dass er sofort eingreift und dass Gott uns immer führt, ohne dass wir warten müssen. Das wäre doch toll, oder? Wir beten und 2 Minuten später hört Gott das Gebet. Es gibt so Stellen in der Bibel, wo das geschehen ist. Ich glaube, bei Hiskia war es. Hiskia, der die Todesnachricht bekam, du wirst sterben. Und dann betet man zu Gott und ich glaube, der Jesaja war es. Jesaja ist noch nicht mal draußen an der Tür und Gott hat das Gebet schon erhört. Wäre doch toll, oder? Wenn wir das immer so erleben würden. Die Praxis schaut doch anders aus, oder? Manchmal beten wir und wir beten. Und wo bleibt denn der Mose? Er kommt nicht vom Berg runter. Ne? Und es dauert und dauert und dauert. Und dann bekommen wir vielleicht auch so diese Gedanken, ja, Gott ist nicht da. Er hat mich vergessen. Schau dir einige Psalmen an. Mein Gott, wo bist du? Warum hast du mich vergessen? Lieber würde ich sterben, als hier weiter in diesem Elend zu sein. 3 Hindernisse, warum wir manchmal Gott in unserem Leben oder seine Güte in unserem Leben nicht erfahren. Zum Schluss will ich euch Horatio Spafford vorstellen. Der Eckhard darf schon ans Klavier gehen. Horatio Spafford, ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt, vielleicht persönlich nicht mehr, aber der hat schon 150 Jahre ungefähr tot. Horatio Spafford hat das Lied geschrieben, das wir gleich auch singen werden, It is well with my soul, mir ist wohl in dem Herrn. Und dieser Mann, dieser Horatio Spafford, hat Schlimmes erlebt in seinem Leben. Vor ungefähr 150 Jahren hat er 3 Tragödien in seinem Leben erlebt. Zum einen, damit hat es angefangen, es gab ein riesiges Feuer in Chicago und bei diesem Feuer kam sein einziger Sohn ums Leben. Dazu verbrannte sein ganzer Besitz und er war finanziell ruiniert. Das war die erste Tragödie. Die zweite Tragödie war, 1873 kollidierte das Schiff auf dem seine Frau und seine vier Töchter waren, mit einem anderen Schiff, und das Schiff sank. 226 Menschen starben, darunter seine vier Töchter. Erst sein Sohn, dann seine Firma und dann seine vier Töchter. Seine Frau war eine der wenigen Überlebenden dieses Unglücks. Eine Zeit lang später ist er auf ein Schiff gestiegen und wollte zu seiner Frau. Und er ist genau an dieser Stelle, so heißt es, so wird es überliefert, vorbeigekommen, an dem das Unglück passierte. Und er hat dieses Lied geschrieben. Ich sag's mal auf Deutsch. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wie konnte er so ein Lied schreiben? Angesichts dieser Tragödien in seinem Leben, weil er überzeugt war, bin ich sicher, überzeugt war, Gott ist gut. Auch im Angesicht dieser Tragödien, dieses Leides. Gott ist gut. Und das will ich uns allen mitgeben, auch heute. Gott ist gut in deinem Leben, egal wie schwierig es ist. Gott ist und Gott bleibt gut. Lasst uns aufstehen und das Lied miteinander singen.